Hallo, hier ist Bible Tunes mit jüdisch-christlichen Gedanken und Impulsen zum Thema Der Messias von Asaf Zeevi, Anatoli Uschumirski und Detlef Kühlein.
Messias-Vorstellungen im Alten Testament. Lasst uns, bevor wir über den Inhalt sprechen, wie waren die Vorstellungen, über die Begriffe sprechen. Fangen wir mit dem zweiten Begriff an. Altes Testament. Nur damit es klar wird, wir sollten die Unterschiede kennen. Wir Juden benutzen den Begriff Altes Testament nicht. Für uns heißt das Tanach. Unter Tanach, das ist ein Akronym, das heißt zusammengesetzte erste Buchstaben von jedem Wort, drei Wörter. Torah, das sind die fünf Bücher Mose, Nevi'im, Propheten und Ktuvim, Schriften. Und das zusammen ist das, was ihr Altes Testament nennt. Wenn wir über das Alte Testament sprechen, in dem Fall sprechen wir nicht über das Buch selbst, sondern über die Messias-Vorstellungen im Zeitalter des Alten Testaments, sprich des Tanach. Lasst uns diese Zeit eingrenzen. Sie beginnt irgendwann ganz früh bei der Schöpfung, nach der jüdischen Zeitrechnung zurückgerechnet, über 5000 Jahre, demnächst 6000. Und es geht hin bis, ja, gute Frage. Allgemein gehen wir alle davon aus, sowohl jüdische als auch christliche Forscher, dass der Tanach, sprich das Alte Testament, kanonisiert wurde, das heißt abgeschlossen, was reingekommen ist und was nicht, irgendwann im 2. Jahrhundert vor Christi Geburt bis spätestens zum Anfang des 1. Jahrhundert vor Christi Geburt. Was danach geschrieben wurde, es gibt noch weitere Bücher, kam aber nicht mehr rein. Es war abgeschlossen. Die Redaktion war fertig. Das heißt, wir sprechen über ein Zeitalter von 3700 Jahren. Jetzt können wir auch über die Vorstellungen selbst sprechen. Und da müssen wir ganz genau unterscheiden, was heißt das überhaupt, Messias, und was heißt Vorstellungen. Es sind zwei verschiedene Sachen. Erstmal Messias, Mashiach auf Hebräisch, das werden viele wissen, viele es schon gehört haben. Mashiach ist jemand, der mit Shemen HaMishcha, mit der Ölsalbe, Shemen heißt Öl, Mishcha Salbe, gesalbt wurde. Nicht nur Könige wurden gesalbt, in Europa wurden sie später gekrönt wegen der Krone, in Israel wurden sie gesalbt. Aber nicht nur Könige wurden gesalbt. Wir wissen auch, dass zum Beispiel, ich lese aus dem 3. Mose 4, Vers 3, der hohe Priester, der gesalbt ist, auf Hebräisch Hakohen HaMashiach. Ja, ist der Messias? Es steht ja, Mashiach. Das ist 1:1 das Wort. Ah, der ist aber natürlich nicht der Messias. Er ist nur ein Priester. Und wenn er der hohe Priester ist, kann er nicht der Messias sein. Oder, ich lese vor aus dem 1. Samuel, Kapitel 24, Vers 6, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Wo ist gesalbt? Übersetzungsfrage. Ich habe gerade aus der Neuen Hoffnung für alle vorgelesen. Dort wird es erklärt, aber eigentlich im hebräischen Text und in vielen anderen Übersetzungen steht gesalbt, auf Hebräisch Mashiach Adonai, der Gesalbte des Herrn. Und erklärt wird es hier, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Ja, gesalbt heißt vom Herrn eingesetzt. Das sagte übrigens David über Saul, als er die Gelegenheit hatte, ihn in En-Gedi zu töten. Er möchte es nicht machen, weil er der Gesalbte, der Eingesetzte des Herrn ist. Macht das Saul zum Mashiach? Natürlich nicht, aber es ist das Wort. Und nicht nur Könige oder Priester wurden als Mashiach benannt. Zum Beispiel, ich lese vor, Jesaja 45, Vers 1, so spricht der Herr zum Kyros, dem Gesalbten. Kyros? Das war doch der Perserkönig? Kann er gesalbt sein, eingesetzt vom Herrn? Ja, natürlich kann er sein. Und die jüdischen Auslegungen sind zahlreich dazu. Dank Kyros war die Rückkehr aus Babylonien möglich und der Wiederaufbau Jerusalems möglich und der Wiederaufbau des Tempels möglich. Also natürlich hat ihn Gott eingesetzt. Er ist der Gesandte des Herrn, in dem Fall auf Hebräisch Maschiach. Sogar Propheten wurden gesalbt. Jesaja sagt es über sich selbst. Ich lese vor Jesaja 61, Vers 1, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Erklärt hier die Hoffnung für alle als Übersetzung, aber eigentlich steht dort im Originalen, Gott hat mich gesalbt. In der hebräischen Bibel, im Tanach, im Alten Testament, erscheint der Begriff, das Wort Maschiach über 30 Mal. Und ich denke, wir sind uns alle einig, ob Christen oder Juden, dass bei fast allen Stellen, nahezu 100%, der Begriff nicht den Messias beschreibt, den wir heute meinen, sondern jemanden, der gesalbt ist. Meistens ist es ein König, aber nicht nur. Und jetzt zu den Vorstellungen. Kein Zweifel, dass die Hoffnung auf die Endzeit eine der wichtigsten Basen, ein Fundament des israelitischen Denkens ist, der Tora. Es ist von Anfang an schon so, dass tief im Glauben verwurzelt ist. Gottes Wille ist, sein Plan, sein Heil auf Erden zu verwirklichen. Und da sind wir ja noch nicht. Wir sind auf dem Weg dazu. Und das ist das Ziel, was auf unserem GPS steht. Das sehen wir auch schon in der Tora, so früh, im allerersten Teil der Bibel. Genauer gesagt, im 5. Mose, Kapitel 30, 3 bis 5. Ich möchte vorlesen. Dann wird der Herr euer Schicksal zum Guten wenden. Er wird sich über euch erbarmen und euch aus allen Ländern zurückbringen, in die er euch vertrieben hat. Nochmal? Vertrieben? Es ist der 5. Mose. Noch sind die Israeliten gar nicht im verheißenen Land angekommen. Sie sind kurz zuvor, schauen rüber, lagern irgendwo da am Toten Meer, unweit der Jordan-Einmündung gegenüber von Jericho. Und da sagt ihnen Gott, ihr werdet zurückgeführt. Ja, wie zurückgeführt? Es ist prophezeit. Es ist die erste Rückführungsprophetie. Lasst uns weiterlesen. Selbst wenn ihr bis zum Ende der Welt verschleppt worden seid, wird der Herr, euer Gott, euch von dort zurückholen. Dann bringt er euch wieder in das Land, das euren Vorfahren gehört hat, und ihr könnt es neu in Besitz nehmen. Er tut euch Gutes und lässt euch zahlreicher werden als je zuvor. Eine Stelle deutet jedoch auf eine Person hin. Ich lese vor, 4. Mose 24, Vers 17. Ich sehe jemanden in weiter Ferne. Noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf bei den Nachkommen von Jakob. Ein Zepter erhebt sich in Israel. Das ist aus der Bileam-Prophetie im 4. Mose. Und dort wird irgendeine Person, das steht ja, jemand, angedeutet, erwartet, aber es ist noch weit in der Ferne. Also die Erlösungsidee und die Hoffnung auf die Endzeit befinden sich schon in der Tora. Es ist klar, dass nach der Zerstörung Israels und Judas, der Königreiche, und dem Beginn der babylonischen Diaspora, der Wunsch, die Erwartung nach einer Erlösung auf der nationalen Ebene einen starken Schub bekommen hat. Es war eine Erschütterung. Das Land war ruiniert. Der Tempel fiel. Um Himmels Willen, die Wohnung der Herrlichkeit Gottes war zerstört. Natürlich wuchs dann der Wunsch wieder für den Aufbau. Hesekiel beschreibt uns das neue Jerusalem, das in einer großartigen Pracht wieder aufgebaut wird nach der Zerstörung, wie nie zuvor. Und im Mittelpunkt den Tempel, der größer wird als jemals zuvor. Der Prophet, der den Wiederaufbau am stärksten repräsentiert, ist Zacharia. Er macht einen wichtigen Punkt deutlich. Von Anfang an war die endzeitliche Erwartung an eine Erlösung nicht nur für das Volk Israel angedacht. Ja, das Volk wird erlöst, es wird wieder zurückgeführt in sein Land, Jerusalem und der Tempel werden wieder aufgebaut, aber es wird Gottes Herrschaft sein. Ich lese vor, Zacharia 14, Vers 9. Wenn jener Tag da ist, wird der Herr König sein über die ganze Erde. Wenn wir es zusammenfassen, Messias-Vorstellungen zur Zeit des Tanach, des Alten Testaments. An erster Stelle geht es um die Rückführung des Volkes ins Land. Dann ist das die Erlösung für das Volk, aber auch für alle Völker und der Wiederaufbau vor allem Jerusalems und des Tempels. Die Vorstellung beschäftigt sich weniger mit der Identität des Erlösers und vielmehr mit der göttlichen Erlösung.